This is Radio.
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Mittwoch, der 2. Juli 2014. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch Doppelpass live on air im Bermudafunk. Und da wir in den letzten beiden Sendungen im Mai und Juni jeweils Fanvertreter, also die Fanbeauftragten zu Gast hatten und in der letzten Sendung die Ultras Mannheim, haben wir heute wieder einen Vereinsoffiziellen eingeladen. Unser Gast am heutigen Abend ist der Vizepräsident des SV Waldhof und gleichzeitig im Präsidium zuständig für die sportlichen Belange. Es ist Klaus Haffner. Hallo Klaus.
Hallo zusammen.
Schönen guten Abend. Ja, und wie so häufig hat der Dasch während der Moderation sich jetzt schon mal überlegt, hoffentlich, welche Frage er als erstes stellen mag. Dasch.
Ja, der Klaus hat eine Punktlandung hingelegt, kam vor einer Minute, kriegt gerade seine Tasche gebracht, wo alles noch draufsteht, das Wichtige, was er benötigt. Und er kommt deshalb zu spät, weil er gerade beim Spiel war. Waldhof gegen SV Sandhausen.
Ja.
Wie ging es aus?
Als ich weg musste, stand es 2-0 für uns.
Ah, erfreulich. erzähl mal ein bisschen, was für einen Eindruck hast du von dem Spiel gehabt? Wer hat die Tore geschossen?
Zweimal jetzt der junge Förster, der zu uns kam von VfB Stuttgart U19 und der macht einen super Eindruck, robust. Und was mich erfreut hat, ist, dass die Mannschaft, obwohl sie jetzt ja erst ganz kurz zusammen ist, so lange, die kennen sich ja die meisten gar nicht, spielen schon relativ gut auch zusammen und jeder kann eigentlich sehen, dass sie alle, ich sag's mal so, kicken können, wie man so schön sagt. Ja.
Ah, das hört sich gut an. Wir haben bei VfB Gartenstadt gespielt. Dazu passt Nachbars Lumpis Frage. Ich fasse es mal zusammen. Warum muss es eigentlich so, dass die Plätze gesperrt sind in der Vorbereitung? Und gibt es endlich mal Gespräche mit der Stadt, um das mal in Zukunft etwas anders aufzuziehen?
Naja, die Gespräche mit der Stadt, das ist natürlich schwierig, weil die Stadt ihre, sag ich mal, die Regularien hat, dass die Plätze dann, nachdem die Saison rum ist, da darf man nicht nur unsere eigenen, also von der ersten Mannschaft sehen, sondern auch die Jugend, bis die fertig ist. Und dann gehen eigentlich die Maßnahmen los zur Sanierung der Plätze, wie man das so schön sagt. Und das kann halt immer erst nach Saisonende losgehen. Ich habe jetzt so die Idee gehabt mal, das habe ich auch mit der Jugend schon gesprochen, mit dem Herrn Gillian, vorab, ob man mal drüber nachdenkt, dass wir eventuell, aber das ist noch nicht sicher, mal auch die U19, die ja dann auch auf Rasen immer spielen muss in der Bundesliga, dann auch eventuell mal im Karl-Benz-Stadion spielen lassen. Die letzten Heimspiele, sodass wir früher mit der Sanierung beginnen können, dass uns dann die Plätze, sagen wir, früher zur Verfügung stehen.
Die Hälfte des Trainingsplatzes ist allerdings auch noch gesperrt, wenn ich das in der letzten Woche bei unserer Malaktion am Alsenweg richtig beobachtet habe.
Das ist richtig. Normal wäre auch dieser Platz komplett gesperrt. Da haben wir mit der Stadt gesprochen, dass wir brauchen einen Teil. Wir können da nicht immer mit der Mannschaft irgendwo hingehen und trainieren. Das ist unprofessionell, dass wir da zumindest einen Teil bekommen. Also das klappt zumindest mal und ja, ich denke auch so in knapp anderthalb Wochen ist dann der andere Teil auch offen, dass wir den auch komplett nutzen können. Es ist auch so, dass wir auch andere Trainings noch machen, nicht nur auf dem Platz.
Okay, du hattest gesagt, du hast Herrn Gillian angesprochen deswegen, wie war denn seine Reaktion?
Ja, nee, kann man drüber reden, da muss man aber natürlich die Spielpläne kennen, dass wir das aufeinander abstimmen muss. Ja, das ist natürlich dann auch nicht einfach, das werden wir aber sehen, also da bleiben wir dran.
Okay, du hast gerade die U19 angesprochen, sie ist ja in die höchste Spielklasse aufgestiegen. Wie ist denn dein Resümee? Willst du mal ein kurzes Resümee machen von der abgelaufenen Saison?
Ja, also übergreifend? Für die Jugend generell, auch von den unteren Klassen bis sage ich das mal U15, da komme ich dann im Detail drauf, wieder eine ordentliche Saison, alle die Mannschaften, die da in ihren Ligen spielen, insbesondere jetzt dann natürlich auch U15, die das gepackt hat, wieder in der höchsten Spielklasse zu verbleiben. U17 hat es auch, obwohl man da größte Bedenken hatten, dass die da vielleicht das vielleicht nicht packen, haben es dann auch mit kämpferischem Einsatz dann wieder gepackt. Und U19, klar, war toll, dass die in diesem Dreikampf dann zum Schluss sich doch behaupten konnten und dann aufgestiegen sind. Ist für uns natürlich auch wieder eine anspruchsvolle Nummer in der nächsten Saison, dann auch mal wirklich zu versuchen, diese Liga zu halten.
Es gab, glaube ich, so vor einigen Monaten mal so leichte Kritik an der Arbeit vom Jugendförderzentrum und unserer Nachwuchsarbeit. Ist das für dich so eine Genugtuung zu zeigen? Ach, was wollt ihr eigentlich? Alles läuft doch ganz gut.
Boah, was heißt Genugtuung? Genugtuung ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was ich immer plädiere, ist einfach mal die Leute in Ruhe arbeiten lassen und nicht immer gleich bei jedem Negativum oder bei, wenn mal die Mannschaften nicht so gut spielen, gleich schon wieder alles in Frage zu stellen, sondern einfach mal alle in Ruhe arbeiten zu lassen. Ich denke, da will jeder im Verein, ob Trainer, ob Verantwortliche, ob auch Spieler, das Beste rausholen. Und es gibt halt einfach so Phasen, die einfach mal nicht so gut laufen. Und insbesondere wurde es natürlich an der U17 festgemacht, die ja dann auch den Nachwuchs liefert für die U19 logischerweise. Und da muss man einfach sagen, da war natürlich die Angst groß, dass es zu schlecht wird, dann was danach kommt. Aber ich glaube, da die haben dann ich sage es mal, Gegner da Lügen gestraft und dass sie es doch gepackt haben. Hat mich auch sehr gefreut.
Jo? Ja, es gab, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer die Frage gestellt hat, eine Frage dazu, wie es denn aussieht mit einem Fußballlehrer für das Jugendförderzentrum, um DFB-Stützpunkt zu werden. Wie ist da der Stand der Dinge?
Also ich sage das mal hier an der Stelle genauso offen, wie ich es auch beim CEG, wo ich jetzt auch gerade Ende letzter Woche war, gesagt habe, wo man mir auch diese Frage gestellt hat. Und dann habe ich gesagt, du, ich brauche auch gar keinen großen Plan auszubreiten, wenn ich nicht ein Etat für im Grunde genommen 3 Jahre, das kann ich nicht nur für ein Jahr festlegen, sowas muss ich für 3 Jahre festlegen, dass das Sinn macht. Und da müssen wir auch die finanziellen Mittel dafür haben. Ich setze mich jetzt wieder zusammen nochmal, auch mit Verantwortlichen, auch unter anderem mit dem Mike Schüssler, der sich da auch angeboten hat, nochmal mit zu agieren, auch mit dem Förderkreis, den er unterstützt, ob wir, was wir tun können, um dem Verein das zu erleichtern, ja, diese Thematik des Fußballlehrers, weil es ist ja nicht damit getan, den Fußballlehrer anzustellen, sondern da gibt es ja dann das, was wir eigentlich wollen oder was Sinn und Zweck ist, junge Spieler zu verpflichten, zu halten, auch in der Jugend schon, den sogenannten Förderverträge zu geben. Und das muss ja auch finanziell alles abgesichert sein. Sonst macht das keinen Sinn.
Okay, was für ein Etat wird man dann so pro Jahr für sowas veranschlagen müssen? Da muss dann auch die medizinische Abteilung entsprechend aufgewertet werden?
Ja, da muss man jetzt auch nochmal genau ins Detail gehen, aus dem einfachen Grunde, weil es laut, es gibt wohl da auch Änderungen seitens des DFB, neue Anforderungen, wie auch immer, da muss man sich dann auch mal im Detail genau auseinandersetzen. Ansonsten jetzt einfach über eine Zahl, über den Etat dann zu reden, das ist so, eine Luftnummer jetzt, also das will ich auch gar nicht, weil dann sage ich jetzt irgendwas, das wird mir dann irgendwann wieder vorgehalten, das stimmt gar nicht mehr. Sehr gefährlich.
Die Frage von Mann1907 erübrigt sich dann, er fragt nämlich danach, ob man eben die medizinischen Untersuchungen für alle Jugendspieler, die dann eben vorgeschrieben werden, bezahlen könnte, solange wir dann...
Also die medizinischen Untersuchungen, die müssen wir ja jetzt eh und je schon durchführen. Also wenn ich jetzt eine U19 habe, dann muss ich die genauso untersuchen lassen wie eine U17, U15. Das sind alles nach dem Reglement müssen wir das machen. Das machen wir so und so schon. Das wird ja auch dankenswerterweise unterstützt über Anpfiff ins Leben, dass diese Untersuchungen größtenteils, soweit ich jetzt da nenne, ja, größtenteils übernommen werden. Und das entlastet natürlich den Verein. Genau.
Okay, kommen wir mal zum aktuellen Kader. Es gab doch wieder einen größeren Umbruch, kann man mal sagen. Ist es jetzt ein neues Konzept, was dahinter steht, ein anderes Konzept, was dahinter steht, oder ist es jetzt rein der wirtschaftlichen Situation geschuldet, in der wir uns befinden?
Sagen wir mal, wir schmeißen mal alles in den Mixer, ja, drücken mal drauf und dann kommt da was raus. Nein, Spaß beiseite. Die Thematik war einfach die, dass ich schon knapp 3 Jahren, nicht ganz 3 Jahren, mal einen Vorschlag gemacht hatte, dem sportlichen Leiter damals gegenüber und auch dem Trainer doch mal, weiß ich noch, saß im Büro bei mir, zu sagen, Mensch, machen wir doch mal so 11 Spieler, so Regionalligaspieler, dann stopfen wir mal 11 so junge, hungrige dazu. Und das wurde dann alles natürlich sehr schnell abgewehrt und das geht gar nicht, da können wir maximal 3 Junge dazu nehmen und so weiter. Was mich dann doch sehr verdutzt hat. Ich habe dann gesagt, okay, wenn ihr das meint, dann haben wir das nach altbewährter Manier gemacht. Und ich denke einfach, auch mit Jürgen Kohler, der mir damals dann auch schon gesagt hat, du musst gucken, dass du so den einen oder anderen Jungen dazu kriegst, haben wir da schon so ein bisschen angefangen. Er war auch im Übrigen derjenige, der auch sagte, Janik Haag müssen wir hochziehen, ja, also zumindest mal heranführen, der ist gut, der hat auch schon so auf die jungen Spieler geguckt, U19, auch junger Jahrgang U19, da hat er so ein bisschen angefangen und ich habe gesagt, okay, jetzt mit der, ich sag mal, einfachen Notwendigkeit dessen, was der Etat hergibt und eigentlich auch dem Weg, den wir eigentlich auch gehen wollten oder den ich auch gehen wollte und dem Trainer, der das auch noch unterstützt, der sagt, das ist gut, er will das auch so, haben wir gesagt, dann machen wir das so.
Okay, wollte das der Trainer so?
Natürlich hätte der Trainer gerne an der einen oder anderen Stelle einen erfahrenen, sage ich mal, Spieler noch gehabt. Auf der anderen Seite muss man sagen, viele der Spieler, die da jetzt in dem Aufgebot sind, die haben schon Regionalliga-Erfahrung, also eigentlich fast alle. Von daher sehe ich da jetzt nicht das so kritisch, dass man sagt, da sind jetzt Spieler drin, die haben noch nie Regionalliga gespielt. Insbesondere, wenn man mal betrachtet, wo die ganzen Spieler herkommen, meistens von zweiten Mannschaften, von Bundesliga-Vereinen, die per se dann schon in ihrer Jugend dort auch gespielt haben und eine technisch und taktisch hervorragende Ausbildung bekommen haben.
Okay. Da Martin, ja?
War es dann dem engen Finanzrahmen auch zuzuschreiben, dass die meisten Spieler auch, sieht man mal von Gallego ab, der jetzt nicht mehr im Kader ist, nur Einjahresverträge bekommen?
Jein, also jetzt das, im Grunde genommen haben wir gesagt, wir geben jetzt allen mal so einen Jahresvertrag, wo wir denken, wir schauen uns die an und ich bin auch der Überzeugung, dass wir, wenn wir sehen, wie die sich in der ersten Zeit entwickeln, also jetzt nicht da lange warten, dass wir mit Sicherheit auch auf die Spieler schon zugehen und sagen, da ist Potenzial mit dem, da werden wir auch ganz, ganz, ganz früh reden, ob er nicht dann noch verlängert, gleich noch ein Jahr. Aber da müssen wir mal abwarten, da müssen wir auch sehen, wie die alle zusammen funktionieren, wie die spielen und wie sie sich so entwickeln.
Okay. Okay, wie hoch ist denn jetzt der Etat eigentlich? Es waren ja ein paar Zahlen im Raum gestanden, vor ein paar Wochen, Monaten waren mal so ominöse 400.000, die dann für ziemlich viel Unruhe gesorgt haben. Dann kam die Mannheimer Runde, hat 250.000, ich wollte jetzt gerade sagen draufgelegt, aber das wissen wir noch gar nicht, dazu kommen wir gleich. Also welcher Etat steht denn jetzt dem dir sozusagen zur Verfügung?
Also wenn man, ich möchte es mal so ausdrücken, wenn man den Etat des letzten Jahres nimmt und rechnet man so verschiedene.
Oder der war wie hoch nochmal?
Gut, das sind ja Zahlen, das war für den Spielbetrieb, waren das damals rund 850.000, 870.000 Euro. Wenn man hier jetzt mal den einen oder anderen Spieler rausnimmt von dem Wert dessen, was er verdient und das mal unten abzieht, den wir gar nicht zwingend hätten benötigt, dann würde ich sagen, kommen wir mit dem Etat da jetzt schon ziemlich genau hin. Und das ist bei Weitem nicht mehr diese 400.000 Euro. Das war damals ein Zwischenstand dessen, was wir hatten. So, es kam ja jetzt auch noch von verschiedenen Sponsoren noch das eine und andere wieder hinzu. Es sind immer auch damals diese 400.000 nochmal ganz klar zur eindeutigen Darstellung. Das war eine Momentaufnahme dessen, was wir hatten zu dem Zeitpunkt. Das ist jetzt auch schon ein paar Tage her.
Ist es denn aber schlau, so eine Zahl in den Raum zu werfen?
Nee, total finde ich nicht gut. Man hat mich selbst ja auch gefragt, habe ich gesagt, wir haben einen Etat, der ist dynamisch, also sprich, der entwickelt sich permanent weiter. Und wir haben, das war im Grunde genommen, wenn man es mal vergleicht, mit von vor einem Jahr war das fast eine ähnliche Zahl. Also das war nicht sehr different zu der Zahl von vor einem Jahr. Ja, also diese 400.000 stand damals.
Und wie hoch ist jetzt der Etat?
ich will es mal abwarten, mit dem Etat zu reden. Das mache ich auch ganz klar in enger Absprache mit dem Klaus Geschpiel, weil wir jetzt mal abwarten, was noch so alles kommt. Es sind wirklich immer noch Verträge unterwegs von Sponsoren, die wir immer noch bekommen. Und wir werden die auch ganz bewusst aufteilen auf, ich sage jetzt mal, Schuldentilgung und Etatzugabe. Ganz einfach.
Das Dortmund-Spiel, das ja vermutlich jetzt stattfinden wird, am 26. und 27. August.
Vermutlich nicht. Es wird stattfinden am einen der beiden Tage. Genau.
Genau. Naja, so ganz sicher ist es, glaube ich, nicht, weil unser Nötting-Ligaspiel an den Termin gelegt wurde.
Da findet man schon eine Lösung. Also das mit Sicherheit eine Lösung.
Außer genau. Die Nöttinger legen Veto ein. Mit dem verstehen wir uns ja nicht so prickelnd, glaube ich.
Ja, aber ich glaube, das macht der Fußball, der Badische Fußballverband dann schon, dass man da spricht und dass man das auf einen Ausweichtermin legt.
Okay, also endlich findet dieses Spiel statt. Das ist ja auch schon irgendwie seit, ich glaube, 4 Jahren irgendwie steht das im Raum.
Wie kam das jetzt zustande eigentlich, dass es jetzt dann doch so geklappt hat?
Also soweit ich informiert bin, hat es über dritte Personen im Hintergrund, die man auch kannte, die das dann nochmal angeschoben haben, auch bei Dortmund, kam dann doch eine Reaktion, sodass wir da dann einfach sagen konnten, Mensch, prima, hat geklappt, hat funktioniert.
Wie viele Karten sind da jetzt verkauft?
Also mein letzter Stand war irgendwo so an die 8.000 schon. Wobei das permanent dazu kommt. Ich weiß nicht, inwiefern wird da jetzt den Counter noch.
Ja, da ist ein Counter auf der Webseite.
Habe ich jetzt gar nicht geguckt aktuell, wo der da steht und wie zeitgenau das der aktuell jetzt gerade ist.
Eigentlich wollte ich aber die Frage stellen, die Einnahmen aus diesem Spiel. Ja. Da habt ihr gesagt, irgendwie die gehen zu 100% in die Schuldentilgung.
Ja. Ist ganz einfach.
Ich stelle noch die Frage von Wilmar Santos, die passt so wunderbar dazu. Spart sich der SVW kaputt?
Nein, Wir sparen uns nicht kaputt, aber das hat auch nichts mit Sparen in dem Sinne zu tun, sondern es ist einfach mal Schuldenabbau. So, das hat nichts mit Sparen zu tun. Wenn wir sparen würden, würden wir sagen, also wenn ich jetzt übertreiben würde, würde ich sagen, okay, wir melden die Mannschaft ab und spielen in der Oberliga. Ist ja totaler Blödsinn. So, das wird zu Tode sparen. Wir haben nur gesagt, dieses Dortmund-Spiel wurde vom gewisser Wert, sage ich mal, wurde schon in einem Budget seinerzeit verplant. Das heißt, wenn ich es verplant habe, gebe ich es aus. Wenn ich es aber nicht die Einnahme habe, dann schiebe ich, das entsteht ein Liquiditätsloch und das schiebe ich dann vor mir her. Deshalb haben wir gesagt, dieses Liquiditätsloch wird jetzt geschlossen.
Genau, das schiebt man schon seit ein paar Jahren vor sich her. Ne?
Genau, wir wollten aber, wir schieben es halt deshalb vor uns her, A, weil Dortmund am Anfang auch gar nicht reagiert hat, dann irgendwann ein Vorschlag kam mit einer, das war ja abzusehen, Länderspielpause, das war zweite Mannschaft, wollen wir nicht, kriegen wir das Stadion nicht annähernd, da hätten wir keine 7.000 oder 8.000 Karten verkauft bisher, das wären ja noch mehr.
Stand ist übrigens, Stand gestern 7.813
genau,
Karten.
Genau. Also war ich nicht so, lag ich nicht so falsch.
Oh, bei der Gelegenheit, ich sehe gerade, dass wir 563 Dauerkarten verkauft haben. Liebe Leute, da geht noch was. Bitte kaufen. Ist ja, es auch so,
dass, an.
Ja, ist es nicht auch so, dass wir umso mehr Dauerkarten wir verkaufen, auch von verschiedenen Sponsoren nochmal was draufgelegt wird?
Die genauen Details jetzt der Einzelverträge weiß ich jetzt wirklich beim besten Willen nicht. Es gibt Sponsoren, die sagen, okay, wenn ihr einen gewissen Zuschauerschnitt im Grunde erreicht, dann gibt es da noch ein bisschen was obendrauf. Mich würde es halt freuen, gleitst du die Mannschaft ihr Gutes hoffentlich dazu in der Vorbereitung, dass da die Leute auch wirklich heiß drauf sind, die Truppe da zu sehen, die jungen, wilden.
Also auf Buben.
Gibt es da eigentlich auch noch so eine Art Saisonvorbereitung, also beziehungsweise Vorstellung der Mannschaft? Ist an sowas gedacht?
Ja, wir hatten es eigentlich auch wieder geplant, mal am Alsenweg. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das mit den Sanierungsarbeiten, also wann die definitiv jetzt abgeschlossen sind, ob wir da mit einem Spiel das quasi dort lancieren können. Ansonsten schauen wir mal, ob wir es im Karl-Benz-Stadion dann machen, möglicherweise vor dem Frankfurt-Spiel.
Okay, wir haben einen ziemlich großen Blog, der sich mit der Mannheimer Runde beschäftigt. Einige Fragen kannst du auch beantworten, nämlich zum Beispiel von Volkstribun, der gerne wissen würde, ob es denn Kriterien gibt in diesem ersten Jahr der Zusammenarbeit, von denen dann abhängt, ob die Mannheimer Runde sich weiter engagiert. Oder ist das von vornherein auf eine längerfristige Zusammenarbeit
aus? Also die grundsätzliche Sprachregelung war so, dass das schon auf eine, also längerfristige Zusammenarbeit ausgelegt ist und es waren ja jetzt auch aus der Mannheimer Runde heraus Leute, die spontan gesagt haben, wir machen das. Da könnte man jetzt davon ausgehen, dass möglicherweise, ich will das jetzt so ein bisschen offen halten, ja noch mehr aus dieser Runde hinzukommen, die aber jetzt primär erstmal nicht diese Affinität dazu hatten oder gleich gesagt haben, jawohl, das da machen wir mit. Da gibt es auch so, ich sage es mal, der ein oder andere, wo sagt, ja klar, da bin ich sofort dabei. Andere auch, die aus dem, wie soll ich jetzt sagen, also weil es die Gruppe macht, also weil es die Mannheimer Runde macht und wir stehen hinter der Mannheimer Runde, dann machen wir auch was für den Verein. So, das ist die Sprachregelung innerhalb der Gruppe.
Wie muss man sich das vorstellen? Die Zahlen, so einen ganz konkreten Betrag, in dem Fall ging es jetzt ja um 250.000 Euro. Ist es eine konkrete Summe oder ist das so eine grobe Schätzung, denen halt dann irgendwie Rechnungen überwiesen werden? Oder bekommen wir von denen praktisch das Geld?
Nein, das wurde vorher abgeklopft. Die Mannheimer Runde ist nur so der Verbund der ganzen Unternehmer, die sich da drin befinden. Und jeder Unternehmer selbst schließt mit uns ja auch einen Sponsorenvertrag ab. Als Dach gilt da aber die Mannheimer Runde. Und jeder gibt halt das, was er geben kann und will. Das sind bestimmte Beträge festgelegt. Und es wurde auch im Vorfeld quasi fixiert, was das ist, addiert. Und dann kam dann auch so eine Summe raus. Ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. So, das sind alles quasi Zusagen, die Herr Gleiber, der ja der Vorsitzende der Mannheimer Runde ist, bekommen hat von den Unternehmern, sodass wir da auch sagen, das ist auch Fakt irgendwo.
Okay, passend dazu fragt Pusteblume, ob es denn da irgendwie Zahlungsziele gibt und ob denn überhaupt schon Geld geflossen ist oder ob die Summe einfach nur im Raum steht.
Nee, es ist schon Geld geflossen. Es gibt meines Wissens nach jetzt, das ist aber auch ein Klaus Geschwitz sein Part, gibt keine Zahlungsziele in dem Sinne. Also da die Runde ja dann am ganz normal anfängt, diese Sponsorengelder, wie jeder andere Betrag im Übrigen auch fällig. Also unsere Sponsoren, die Karten etc. bekommen, die bekommen es erst dann, wenn das Geld geflossen ist. Das war ja mal anders in der langjährigen Vergangenheit, genau. Nein, also es gibt wirklich die Karten dann, wenn die Gelder überwiesen wurden.
Okay.
Laut Vertrag.
Mannheim wird noch ganz gern wiesen in Bezug auf Mannheimer Runde. Einige Sponsoren, die bei der Mannheimer Runde sind, die waren ja auch schon vorher da. Sind die jetzt nochmal extra dazugekommen? Das heißt, haben die ihr Budget erhöht oder fallen die einfach mit rein und auf der vorherigen Seite wieder raus?
Also es findet eine klare Abgrenzung statt. Wenn es denn da Firmen gibt, und das gibt es, die mit uns schon einen Vertrag abgeschlossen hatten, mit Betrag X, und die haben sich jetzt aufgrund der Tatsache der Mannheimer Runde zu einem etwas höheren Betrag durchgerungen, dann rechnen wir in diesen 250.000 natürlich nur das Delta, also dieses Mehr. Das andere bleibt dann auf unserer normalen Standard-Einnahmenseite stehen.
Okay. Asterix würde ganz gerne wissen, ob denn unter Umständen noch auf ein anderer Brustsponsor gefunden wird, ob es überhaupt Visionen gibt.
Also es ist grundsätzlich so, dass wir sagen, wenn es einen Sponsor geben sollte noch und der sich noch findet, der einen Betrag X, das ist auch mit der Mannheimer Runde vereinbart, gibt, dann gehen die auch ohne Probleme direkt von der Brust runter und es kommt ein Antrag drauf, weil sie sagen, ist doch prima, dann haben wir noch mehr Einnahmen.
Okay, jetzt schließe ich aber daraus, dass die neuen Trikots schon im Verkauf sind und da das Logo der Mannheimer Runde drauf ist, dass man nicht kurz vor einem Abschluss steht, irgendwie was das
anbelangt. Ja gut, also A mussten jetzt natürlich die Trikots ja irgendwann mal gemacht werden, das ist ja mal Fakt, aber es ist auch... Es ist auch jetzt kein Verkaufstrikot, was wir sagen, wir haben jetzt irgendwie einen Sponsor im Hintergrund, jetzt verkaufen wir erstmal Trikots und dann wechseln wir das wieder. Das ist ganz einfach jetzt Fakt, dass wir es so haben, dass die Mannschaft raus muss mit dem Brustsponsor. Die haben gesagt, wir machen das. Also es ist mir jetzt noch nichts von einem direkten Abschluss bekannt, der jetzt womöglich schon im Raum steht. Gespräche laufen trotzdem, also so ist es nicht. Ja, das ist unser täglich Brot, sage ich jetzt mal, da immer permanent mit Leuten in Kontakt zu stehen.
Den Ärmel wird es ja auch betreffen. Die MVV hat sich ja zumindest laut Pressemeldung auch dazu bereit erklärt, den Ärmel zu räumen, falls da ein potenzieller Partner zur Verfügung steht.
Zertifikat, ich darf übernehmen. Ja. Zertifikat hätte noch eine Frage, die ich auch interessant finde, und zwar sagt er, dass die Mannheimer Runde ja nicht nur finanziell den Verein unterstützen wollte, sondern auch konzeptionell unterstützen würde. Und er fragt, wie das zu begreifen wäre und ob es da schon erste Beispiele dafür gibt. Ist dir da was bekannt? Weißt du überhaupt, wie das gemeint ist?
Ja, also es sind natürlich viele Dinge. Man hat ja viel gesprochen auch mit der Mannheimer Runde im Vorfeld, was dann vielleicht auch die Sponsoren, die dort dann teilnehmen, erwarten, wie auch immer. Aber das sind offene Gespräche, da ist noch gar nichts irgendwie fixiert oder festgelegt oder sonstiges. Das sind einfach Dinge, über die spricht man, über die unterhält man sich mal einfach.
Okay, ja, aber nichts Konkretes?
Nein.
Gut. Jetzt fiel mir ein, was ich eigentlich noch sagen wollte, als du gerade mit dem Zertifikat übernommen hattest. Mit dem Verband ist das vermutlich auch kein Problem mit dem Trikotsponsor, den zu wechseln. Einmal in der Saison darf man, glaube ich,
aus meiner Alles Sicht. Geklärt schon okay. Im Vorfeld.
Okay, und jetzt auch, wenn es nicht so richtig in deinen Part reingelangt, Wilma Santos würde ganz gerne noch wissen, ob sich denn jetzt seit dieser Pressekonferenz, die doch so eine gewisse Euphorie ausgelöst hat, was verändert hat. Ist eine Aufbruchstimmung innerhalb der Wirtschaft, des Vereins oder der Region festzustellen von eurer Seite
aus? Also, was wir feststellen, ist, dass auch, ich sag mal, Sponsoren, die wir vor einigen Jahren hatten, jetzt wieder zurückkehren. Die sagen, okay, das ist, klingt jetzt alles ganz gut. Das ist, ich sag mal, es wurde wohl auch laut deren Aussage, es hat zumindest mir mal auch einer jetzt wieder näher gebracht, es wurde vernünftig gewirtschaftet und wir haben da auch jetzt wieder ein bisschen das Vertrauen, da wieder ein paar Euro dem Verein zu geben. Das ist eine generelle Entwicklung, die wir jetzt sehen, was die Sponsoring außerhalb der Mannheimer Runde anbetrifft.
Okay. Wollen wir damit mal die Mannheimer Runde lassen?
Sein das wäre schön, ja.
Wahrscheinlich ja. Hast du noch einen zur Mannheimer Runde?
Nein, nicht zur Mannheimer Runde, aber was das Finanzielle angeht. Und da
passt
ist ja dazu. MA 1907 möchte wissen, wie denn die Chancen aussehen, dass du und deine beiden Kollegen im Präsidium wirklich das Vorhaben Schuldenabbau und sportlicher Aufstieg schaffen werdet.
Es ist natürlich eine Das ist natürlich eine nicht ganz einfache Aufgabe auf der einen Seite. Das mit dem Schuldenabbau, das ist in diesem Jahr definitiv festgelegt. Also da ist auch eine Summe definitiv festgelegt, die ist auch nicht zu klein. Und sagen wir mal, wenn wir den Spagat schaffen und wenn das die Mannschaft halbwegs so macht, was ich da jetzt schon gesehen habe, dann glaube ich, schafft man das schon ganz gut. Auch mit Hinblick dann mal eine Liga höher zu spielen.
Okay, und dann...
Da muss man halt auch konzeptionell genauso weiterarbeiten, wie wir jetzt angefangen haben. In der Umsetzung mit den Spielertypen. Vielleicht ist auch der eine oder andere bei, der nicht ganz so passt. Da muss man wieder suchen nach einem neuen. Aber ich glaube auch, dass man mit nicht ganz so viel Geld aufsteigen kann.
Okay, und dann fragt er, das hat jetzt nichts mit dem Finanziellen zu tun, aber dennoch auch mit Sponsoren oder mit Gönnern. Er fragt zunächst mal irgendwie, gibt es Tendenzen im Verein, beziehungsweise er fragt konkret, wie viele Stellen das denn sein könnten, dass man den Spielern, die eher wenig Geld verdienen, zusätzlich noch einen Arbeitsplatz vermittelt als Verein. Und dann fragt er noch konkret danach, ob es denn Sponsoren gibt, die konkret Lehrstellen zum Beispiel für die jungen Kicker irgendwie anbieten können.
Also mit dem Thema Lehrstellen, das ist eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ein relativ überschaubares Thema, da wir nur ganz, 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 ganz wenige Spieler haben, die uns darauf angesprochen haben, die wir dann gerne unterstützen und es auch Firmen gibt, die das mit anbieten.
Für die Jugendspieler könnte sich das aber auch doch vielleicht der ein oder andere dann überlegen, irgendwie hier zu bleiben. Wenn er
ja, also in den Gesprächen ist natürlich so, jetzt als bestes Beispiel ist jetzt der Moritz Naag, ja, der klar gesagt hat, er will halt so ein Studium daneben her anfangen. Das ist immer klar, ist gut, ist wichtig, wenn er halt sieht, dass er das packt, dass er da auch die Chance hat, höherklassig möglicherweise zu spielen, dann wird er das vielleicht auch an den Nagel hängen erstmal, aber er hält sich das halt offen. Ja. So wie bei unserem lieben Dennis, ja, der ja auch im Grunde genommen eine Stelle hatte und dann sich halt entschieden hat, er will jetzt den Weg versuchen, mit Profifußball zu gehen.
Okay. Wie sieht's?
Erste Teil. Aber es gibt im Übrigen trotzdem auch noch Sponsoren, die, ich sag mal so 450-Euro-Jobs, wo dann die Spieler natürlich aber auch was arbeiten müssen. Ne? Die müssen da schon hin und müssen was tun. Die gibt es auch, die das anbieten. Ja.
Okay. Und das wird auch wahrgenommen.
Wird auch wahrgenommen dann, ja.
Okay, wollen wir mal zum sportlichen Teil gehen? Wir haben so schon ein bisschen über das Spiel gerade eben gesprochen. Ich würde trotzdem ganz gerne die Frage vom Zertifikat nochmal stellen. Wie siehst du als Sportvorstand die Qualität der Mannschaft, speziell in Bezug zum Vorjahr?
Also ich fasse es mal zusammen. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt. Ich bin der Überzeugung, dass der Großteil der Jungs, die jetzt da sind, technisch und taktisch deutlich besser ausgebildet sind, wie viele Spieler, die wir hatten. Was jetzt noch nicht heißt über die Gesamtheit der Qualität der Mannschaft, das ist jetzt erstmal die Einzelbetrachtung. Was ich aber glaube ist, dass sie alle, weil da haben wir jetzt einen Kader von 22, also knapp 22 Spielern, die alle wollen. Das merkst du auch, das merkst du beim Training, das hast du jetzt auch im Spiel hier gemerkt, die wollen, die beißen, die kämpfen, die rennen. Ich möchte keinen Spieler mehr sehen, der irgendwie nach einer verlorenen Aktion dann den Kopf runterhängt und stehen bleibt und den Ball nicht hinterher geht, sondern das ist von uns, also vom Trainer und auch von mir, nicht mehr gern gesehen. Wollen wir nicht mehr.
Ja, das macht Ronaldo bei Madrid auch.
Der kann es sich erlauben.
Ja, aber da stellt sich doch dann schon die Frage. Ich meine, der letzte Kader ist auch von euch zusammengestellt worden. Habt ihr das Gefühl gehabt?
Nee, nicht ganz. Also du musst überlegen, wie spät wir waren. Ich gebe nur zwei Beispiele. Wir haben unter anderem, jetzt muss ich gerade mal selber drauf gucken, wer das war. Wir hatten schon mit dem Sebastian Lindner als Beispiel schon im Winter Kontakt. Wir hatten mit dem Salvatore Bari im Winter schon Kontakt. Also wir haben da schon sehr, sehr früh geguckt nach Spielern dann. Jetzt, die wir so, das, was der Kenan letztes Jahr gemacht hat, das war, ich sag's mal so ganz banal, Lücken zu füllen und zwar relativ zügig und relativ schnell. Um dann eine vernünftige Mannschaft zusammenzukriegen.
Jetzt musste ich doch kurz unterbrechen. Jetzt ist der Kenan dann natürlich außen vor, aber du doch nicht ganz irgendwie. Du warst doch auch für die Verpflichtung von Jürgen Kohler verantwortlich. Und auch für die des Vorgängers Günter Sebert.
Für den Günter Sebert war ich nicht verantwortlich. Nee, nee. Ich war da, der Günter Sebert war schon vor meiner Zeit da, als sportlicher Leiter.
Okay, aber du warst trotzdem irgendwie Sportvorstand, während er sportlicher Leiter war, also du warst dein Vorgesetzter.
Ich habe mich im Grunde genommen zu der Zeit zu wenig auch in das Thema reingehängt, was ja erstmal nicht mein Job ist, sage ich jetzt mal so. Nur man lernt da dazu, man kriegt mehr mit, man versteht auch manche Prozedere. Und ich habe dann auch irgendwann gesagt, das kann nicht funktionieren, dass man nur mit einem Spielerberater telefoniert und sagt, du hast du irgendeinen Spieler, ich brauche da und da einen. Das funktioniert nicht. Wir haben ja diese Saison jetzt auch die Zeit gehabt. Wir haben, ich glaube, es waren 3 oder 4 so Sichtungsspiele gehabt im Karl-Benz-Stadion, wo wir wirklich verschiedene Spieler aus Regionen eingeladen haben und gesagt, komm, guckt mal, spielt mal, und haben da auch den einen oder anderen Spieler heraus gewinnen können, wo wir gesagt haben, Mensch, macht einen guten Eindruck, weil Probetraining hin, Probetraining her, da kannst du nicht viel dazu sagen. Jürgen Kohler, das Thema nochmal ganz kurz anzureißen. Natürlich hatten wir damals zu dem Zeitpunkt, als wir uns von Günter Sebert getrennt haben, haben wir gesagt, wir brauchen jemanden, der da in dem Bereich tätig ist. Ich selbst habe schon immer gesagt, bei uns in der Liga brauchst du nicht zwingend einen sportlichen Leiter und Trainer. Ich sage, das kannst du, wenn du halbwegs da auch, sagen wir mal, ein bisschen Durchblick hast, was die ganzen Mannschaften der Region etc. angeht, kannst du in einer Person abbilden, der dann aber natürlich Fulltime hier sein muss. Das geht dann nicht, wie das früher, da muss ich jetzt auch seinen alten Trainer ein bisschen in Schutz nehmen, der ja das, ich sag's mal, neben seinem normalen Job her gemacht hat. Der hätte das gar nicht ableisten können. So, also rein aus zeitlichen Gründen. Und wenn ich jetzt halt angucke, wie der Kenan hier durch die Gegend auch teilweise gefahren ist, die Spiele angeguckt hat, auch schon unter der Saison, war das eine ganz andere Sache, wie das, was wir in der letzten Saison in der Vorbereitung gemacht haben.
Okay. Jede noch so junge Mannschaft braucht ja aber trotzdem auch Leitwölfe. Und nach dem Wegfall jetzt von Dennis Geiger, Patrick Kukle, Marc Gallego, wen siehst du da jetzt im Vordergrund? Wer soll diese junge Truppe irgendwie führen?
Also ich sehe jetzt mal von hinten raus, ich glaube, dass unser Sebastian Brune, der Torhüter, ich sag mal, von seinem Auftreten, auch im Training, das ist jetzt nur das, was ich vom Eindruck des Trainings her habe, eine Persönlichkeit sein kann. Ich glaube, oder ich denke auch, dass jetzt hänge ich selber hier, unser Innenverteidiger von heute, den war von Preußen, ist der Neubart, danke, dass er jemand ist, der das auch führt, das hat man auch jetzt im Spiel gesehen, sehr souverän auch so von seinen Aktionen, wie er das umsetzt, weil natürlich musst du auch Leistung bringen. Du kannst als Leitwolf nur dann gelten, wenn du eine Leistung abrufst, und das wird sich da herausstellen. Im Mittelfeld kann es sein, dass die Gregorio das macht, oder aber halt auch der Lindner, muss man mal sehen, der ist noch ein bisschen zurückhaltend, muss man abwarten. Aber ich glaube schon, wir haben ja auch mit Bektashi vorne jemanden, der noch nicht so nicht so viel spricht. Wenn er ein bisschen mehr spricht, glaube ich auch, dass da auch ein Leitwolf sein kann. Vielleicht auch teilweise junge Stürmer. Im Übrigen auch der Salvatore Barri, der ja auch schon im Gänsefüßchen schon 26 Jahre alt ist, da auch einen gewissen Auftritt hat. Aber das wird sich auch über die Leistung herauskristallisieren.
Ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, dass schon 38 ist. Das heißt, wir müssen echt ein bisschen Gas geben. Ich würde trotzdem ganz gerne, nachdem wir jetzt auch über den Kenan gesprochen haben, Cherrys Fragen aufnehmen, und der Ibu hat die netterweise so ein bisschen zurechtgestutzt. Sie waren eigentlich nicht so ganz nett formuliert, zumindest teilweise nicht. Er möchte ganz gern von dir wissen, und das hast du jetzt schon im Prinzip angefangen, wie beurteilst du die Leistung von unserem Trainer und wie beurteilst du die Leistung als Sportdirektor? Ich packe das extra so zusammen, weil er nämlich genau das so ein bisschen als hinterfragt, in dem Zusammenhang, dass er der Ansicht ist, dass viele Spieler, die der Kenan letztes Jahr geholt hat, die ja nicht mehr da sind. Und das ist natürlich so ein bisschen die Frage aufwirft, wie glücklich das Händchen ist, dass er das so gehabt hat.
Also ich habe ja vorhin schon so angedeutet, dass er letztes Jahr ja sehr spät zu uns gestoßen ist und dann gucken musste, wie wir da, ich habe da auch offen mit ihm drüber gesprochen, habe gesagt, wir haben da ein Problem, weil, wenn du jetzt dazu kommst, der Kader sieht so und so aus, hat er auch selbst gesagt, na, das gefällt mir nicht so und so weiter und so weiter. Dann haben wir das natürlich relativ zügig aufgefüllt mit Spielern, wo er gesagt hat, denkt er, dass das passt, da müssen wir jetzt halt schnell agieren, müssen wir gucken, dass wir da relativ früh in der Vorbereitung auch die Leute schon zusammen haben. Jetzt war das natürlich, und es war von Anfang der letzten Saison schon besprochen, dass wir es in dieser Saison oder zu Beginn der Saison komplett anders machen. Einfach in Ruhe, im Vorfeld schon. Also wie gesagt, viele Namen, die jetzt hier draufstehen, die waren auch mir schon bekannt. Also da hat man schon ein bisschen gucken können. Von daher erachte ich die Leistung, die er da bringt, sowohl als sportlicher Leiter als auch als Trainer, als durchaus ja, sehr gut. Ich bin da immer vorsichtig mit den Formulierungen und den Einstufungen, weil muss ich immer noch Luft nach oben lassen.
Das war jetzt in Bezug irgendwie komplett nur auf die erste Mannschaft. Der sportliche Leiter ist ja dennoch auch für die zweite Mannschaft auch zuständig. Genau. Und
wird auch ein anderes Gesicht bekommen.
Ja. Da gab es irgendwie Töne aus Kreisen der zweiten Mannschaft, die etwas unzufrieden waren, gerade weil Kenan diese Doppelrolle hat und dann eben sehr oft auch sehr viele Spieler aus der zweiten Mannschaft ins Training und zu Spielen der ersten Mannschaft abgezogen hat. Wie stehst du dazu?
Naja, also die zweite Mannschaft ist wie überall anders auch eine Ausbildungstruppe, ja, die doch schon ja, natürlich ein gutes Qualitätslevel haben sollte, auch dann für die Verbandsliga. Aber ganz klar ist, dass er natürlich sagt, er will Spieler ausprobieren, hochholen, im Training haben. Und ich sage jetzt mal, ich glaube auch, dass die Zusammenarbeit jetzt mit dem jetzigen U23-Trainer auch eine ganz andere sein wird. Der Frank Schwabe mit der U19 jetzt aufgestiegen, hat auch seine Erfolge jetzt. Das hat er super gut gemacht. Ich halte sehr viel von ihm. Und ich auch denke, dass die ein super, super Team sind. Ja, also sowohl, da es auch gar keine Reibungsverluste mehr gibt und da wird auch kein Unmut mehr bei den U23-Spielern hochkommen, weil die eigentlich froh sein können, wenn sie oben mittrainieren, die Chance kriegen zu spielen. Und der Frank Schwabe sich genauso auch wahrscheinlich wieder nach unten hin orientieren wird und sich dort wieder bedienen soll. Ja, und da müssen wir natürlich ein bisschen Rücksicht nehmen, natürlich auf die U19, die in der Bundesliga spielt, aber nichtsdestotrotz müssen wir auch da wieder die jungen Spieler hochziehen, mittrainieren lassen, mitspielen lassen, dass die auch gleich mal merken, wo das da lang geht.
Noch eine Frage von Cherry, er würde noch ganz gern wissen, ob es eine Art Organ gibt, dem gegenüber Kenan Kocak sich bei Transfers und Vertragsverlängerungen und so weiter verantworten muss. Das heißt, wem gegenüber ist er im Prinzip rechenschaftspflichtig?
Mir, in allererster Linie. Und wenn natürlich irgendetwas gibt, was, ich sage jetzt mal, wo ich sage, kann ich jetzt nicht oder will ich jetzt gar nicht so allein entscheiden, aus irgendwelchen Gründen heraus, dann sprechen wir das im Vorstand immer ab. Da gibt es überhaupt gar keinen Wenn und Aber.
Okay, also Alleingänge.
Aber es gab jetzt auch aktuell nichts, wo ich jetzt sagen müssen, es ist irgendwie so eine Nummer, da, ja. Ich war auch bei vielen, vielen Gesprächen dabei, einfach um auch den Charakter und die Mentalität der Spieler irgendwo so ein bisschen kennenzulernen, weil ich einfach sage, da verlasse ich mich auch ein bisschen auf mein Bauchgefühl, was Menschen angeht. Das Sportliche, also Fußballerische, muss er natürlich absolut beurteilen, da mische ich mich gar nicht ein. Er muss seine Truppe zusammenkriegen, was auf den Positionen so passt. Aber ansonsten ist es dann immer quasi schon mit dem Segen.
Vereinbart. Okay. War ja nicht immer so in der Vergangenheit.
Aber okay. Im Zusammenhang mit dem Sportdirektor, vielleicht wechseln wir dann auch mal wieder zu Spielern, gerade zu denen, die uns verlassen haben. Ich nenne mal Marc Gallego, Patrick Hugle und sowas dazu. Bernie Bunker muss diesmal die Frage stellen. Das letzte Mal habe ich seine nicht gestellt. Er möchte unbedingt wissen, ob Jürgen Kohler noch in irgendeiner Weise für den Verein tätig ist. Dass, als Kenan Kocak verpflichtet wurde, immer hieß, er bleibt dem Verein weiter erhalten, man arbeitet weiterhin zusammen und ähnliches. Wie sieht's da aus?
Also ich erzähle jetzt eine kleine Anekdote. Das ist jetzt gerade geschehen bei der, als die Mannheimer Runde uns eingeladen hat zu dem Public Viewing gegen die USA. Und dann war das so, ich glaube, 5 Minuten vorm Spiel ging mein Telefon, gucke ich drauf, das ist der Jürgen Kohler. Dann sagt er, wie geht's? Haben wir so ein bisschen ganz nett erzählt einfach. Dann fragt er halt auch, wie geht's beim SV Waldhof? Dann sagt er, du, alles im Lot aktuell. Also wir sind da schon ab und an. Wenn ich jetzt sagen würde, wir telefonieren jede Woche oder jeden Monat, ist es übertrieben. Aber er hat da jetzt keinen Einfluss auf irgendwelche Transfers, Verpflichtungen, tralala. Er ist auch mit seinem Wirges, wo er ja trainiert, ja auch aufgestiegen. Haben wir schon so lose vereinbart, wenn es irgendwie passt, machen wir auch mal ein Freundschaftsspiel zusammen, Vorbereitung, wie auch immer. Aber jetzt, dass er hier noch aktiv ist oder so, da haben wir uns auch, das macht der Kenan und in Verbindung mit mir, Punkt.
Okay, abschließende Frage zum Thema Sportdirektor. Kenan bleibt Sportdirektor, hast du, glaube ich, eben ziemlich genau gesagt. Was ist an Disco-Infos dran von Mannheim 1907? Der meint, dass Hans-Jürgen Boysen wohl irgendwann mal in letzter Zeit im Gespräch war?
Nein.
Okay, klare Antwort.
Klare Antwort,
da spreche ich auch Minimum für die Mehrheit im Präsidium.
Okay, das freut mich sehr, das zu hören. Herr Boysen war schon immer unter SV Waldhof gestanden. So. Naja, also die beiden ist ja schon irgendwie lange ein Trainergeschäft, habe mich immer gefreut, wenn bei der Konkurrenz der Herr Boysen trainiert hat.
Ich würde sagen, wir kommen mal, was sehr viele Leute interessiert hat und was für sehr viel Wirbel gesorgt hat, der Wechsel von Marc Gallego zum FC Homburg. Kannst du uns vielleicht mal kurz darstellen, wie das aus deiner Sicht gelaufen ist? Denn bei den Leuten da draußen kam es am Anfang so rüber, als ob Marc Gallego dringend irgendwie unseren Verein verlassen wollte, obwohl er erst zur Winterpause kam.
Also, auch ohne Umschweife jetzt, die ganze Geschichte, ich schiebe ein Thema noch vorne weg, also auch in dieser Saison war es wieder so, dass wir mit dem einen oder anderen Berater zu tun hat, wo ich mich wirklich ernsthaft frage, ob der nicht doch besser irgendeinen anderen Job machen sollte. Ich finde das teilweise wirklich unverschämt, wie da mit den Spielern umgegangen wird. Das mal so vorab.
Du redest vom Berater von Marc Gallego?
Erstmal im Allgemeinen.
Okay.
Jetzt kommen wir ins Spezielle, was den Marc angeht. Aufgrund der finanziellen Situation, die sich dann irgendwie halt auch immer weiter verschärft hatte, haben wir gesagt, okay, oder war das sage ich auch ganz klar, war das mein Vorschlag, wo ich auch mit den Kindern gesprochen habe, gesagt hat, Mensch, guck doch mal, ob wir mit Marc irgendeine Lösung finden, dass wir das für den Verein, im Sinne des Vereines, etwas erträglicher gestalten und er dann halt trotzdem jetzt nicht groß auf Geld verzichten muss. Das soll ja nicht sein, schließlich hat er ja einen Vertrag. Ob das so möglich wäre. Das war mal die Basisaussage dessen. Wir haben gesagt, okay, sprechen wir mit ihm. Wenn du mit dem Marc sprichst, nur mal so am Rande, das war auch im Winter so, da sagt der Marc, ja, grundsätzlich habe ich Interesse, aber sprich alles mit meinem Berater. Okay, akzeptiert. So auch in diesem Falle haben wir mit seinem Berater gesprochen, also in dem Falle der Kenan.
Ihr seid jetzt auf den Berater zugegangen.
Genau, der Kenan mit dem Berater gesprochen und gesagt, kannst du dir das vorstellen? Das war Ausgang der ganzen Situation. Daraufhin haben wir erstmal nichts gehört, bis dann irgendwann der Kenan vom Berater eine SMS bekommen hat, wo drin steht, dass er bei Homburg irgendwie jetzt dann im Gespräch wäre und einen Vertrag kriegen könnte. Dann haben wir gesagt, okay, wenn das so ist, das war jetzt nicht das ursprüngliche Ansinnen von uns, sondern scheinbar hat ein Berater sich überlegt, nee, dann gucken wir mal gleich, dass wir ihn irgendwo anders hinbringen. Ich kann dazu jetzt näher nichts sagen, was jetzt der Berater gedacht hat. An der ganzen Sache ist aber dann wohl so viel dran, dass der Marc davon irgendwie wohl nichts wusste. So hat sich das auch der Marc mir gegenüber geäußert. Ich habe dann extra auch ein Gespräch mit Marc gesucht, wo ich sagte, komm Marc, lass uns mal zusammensetzen, dass wir miteinander reden und das mal klären. Einfach, wie siehst du das? Wie hat es der Verein gesehen, bevor es da irgendwelche Irritationen gibt? Und gut, dann kam halt das Thema mit Homburg. Da haben wir gesagt, okay, dann ist der Weg quasi schon vorgezeichnet, wie diese Geschichte läuft. Und haben dann halt auf alles Weitere gewartet. Das hat aber keinerweise was damit zu tun, dass der Marc A. zu uns kam und wollte weg. Nein, das ist nicht der Fall. Oder wir haben ihn auch nicht davon gejagt, ist auch nicht der Fall. Das Ganze war einfach, ich sage es mal, eine katastrophale Kommunikation von Berater mit Spieler.
Und am Anfang fand ich auch ein bisschen nach außen. Also es kam
richtig,
Anfang,
ja klar, weil natürlich was nach außen dann getragen wird, das können wir fast gar nicht alles kontrollieren. Das ist ja fast unmöglich. Ja.
Okay, dann muss ich dennoch auch die Frage von MA 1907 stellen. Der stellt übrigens auch, das muss man heute wieder betonen, sehr viele haben sich für eure Arbeit und deine Arbeit auch bedankt hier und sowas, stellen dennoch teilweise kritische Fragen, aber klar, das muss legitim sein, dass wir nicht jetzt jede Lobhudelei jetzt hier wiedergeben, sondern eben die Fragen stellen, sollte auch klar sein. Er fragt, ich versuche es mal vorzulesen, wieso treiben Sie, also ihr als Präsidium, einen Wechsel von Marc Gallego voran im Winter, also von Elversberg nach zum SV Waldhof? Obwohl, und dann fällt euch, ich fasse es mal kurz zusammen, dann fällt euch irgendwie ein halbes Jahr später ein, dass er doch eigentlich viel zu teuer ist. Irgendwie. Und dann fragt ihr noch abschließend, wer denn im Verein überhaupt dafür verantwortlich war, dass er wechselt im Winter.
Gut, im Verein war ich verantwortlich, Punkt. Also, dass er zu uns gekommen ist, ich habe mit dem Trainer gesprochen, er hat gesagt, kannst du dir das vorstellen? Er sagt, du, grundsätzlich ja. Er kannte ja auch die Zeit, wo er dann ein paar Mal gesehen, als er bei uns gespielt hat, in der Saison davor. Und wir haben dann gesagt, okay, dann sprechen wir. Und es war auch er mit seinem Verdienst, war auch dann Bestandteil des Etats, also des Geplanten für die jetzt kommende Saison. Und wir haben halt einfach gesehen, dass wir die Menge der Spieler, die wir verpflichten, mit Marc zusammen. Im Übrigen hat auch der Trainer gesagt, kann auch sein, dass es echt schwer wird für den Marc zu spielen, bei dem, was wir da zusammenstellen, von der Laufbereitschaft, von dem Kampf, von dem Willen, was da jetzt auch rüberkommt, was ja auch die meisten Leute jetzt sehen, hoffe ich. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, komm, dann müssen wir halt mal reden. Aber verantwortlich gezeichnet habe, klar, habe ich mich. Das ist ja, ne, letztendlich muss ich das unterschreiben und sagen, das machen wir. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du sowas entschieden hast, musst du gucken, kriegst du das irgendwie in eine Bahn. Und mit dem Marc konnte ich immer gut reden. Also das war gar kein Problem in der Vergangenheit. Und da dachte ich mir, ja gut, jetzt versuchen wir das halt auf die Art und Weise. Wenn wir das nicht hingekriegt hätten, der Marc wäre geblieben, hätten wir irgendwo wieder Einbußen fahren müssen, was Spiele angeht.
Okay, dann versuche ich mal eine Überleitung zu Patrick Huckle. Ich finde jetzt die Frage gerade nicht. Irgendjemand hatte gefragt, irgendwie bei dem sah es ja so ein bisschen ähnlich aus, auf den kam laut
Pizza Bud Spencer hat die Frage
gestellt. Pizza Bud Spencer. Auf den kam der Verein zu, zumindest laut seiner Aussage im Interview, und wollte auch den Vertrag abgeändert. Hätte gerne irgendwie Änderungen im Vertrag gehabt. Auch da muss man dann fragen, für was sind Verträge da, wenn man sie nicht einhält?
Genau, den Vertrag damals, da zeichnete sich der damalige sportliche Leiter verantwortlich, der auch mir damals versicherte, das müssen wir machen und überhaupt. Und mir erschien das damals auch schon recht ordentlich, der Vertrag. Und wir auch gesagt haben, okay, das muss man jetzt losgelöst von Patrick Huckle. Patrick Huckle ist für mich ein toller, fairer Sportsmann, ein guter Sportsmann, also immer gefightet, gekämpft, hat immer seine Maximalleistung, denke ich, auch sofern er es abrufen konnte, abgerufen. Da gibt es gar nichts dran zu rütteln, aber einfach in diese Thematik, in dieses Gehaltsgefüge dessen, was wir da jetzt aufgebaut haben, im Grunde genommen nicht hineinpasst. Wir haben ja nicht den Vertrag im Grunde gekündigt, der ist jetzt halt ausgelaufen. So, haben wir halt dann nicht verlängert, weil ich sage jetzt mal, mit Sicherheit auch ein Spieler dann nicht jetzt da großartig vom Gehalt dann noch runtergegangen werden will. Und im Übrigen, auch da sind wir einer Meinung, der Trainer und ich, dass wir sagen, auf den Positionen müssen wir jetzt keine Unsummen hineinstecken. Ich denke, es ist sinnvoller, hier an verschiedenen anderen Positionen, Sturm etc., ein bisschen mehr Geld, weil es in der Regel so ist, dass ein Stürmer einfach teurer ist wie ein Abwehrspieler, also wie ein Außenspieler. So, dann hat man das sich halt so entschieden.
Gut, da wir eh bei Personalien sind, gibt es ja noch das schwebende Verfahren mit dem Cem. Kannst du da irgendwas dazu sagen?
Also Cem ist für mich das sage ich auch ohne Umschweif, eine persönliche Katastrophe. Der Cem war bei uns fest eingeplant, also da stand auch bei mir auf der Liste immer drauf, geführt mit einem Betrag, das war alles eigentlich klar, weil ich auch das Gespräch mit dem Cem gesucht hatte. Wir waren uns so im Grunde auch einig, er bat dann noch, ob wir ihm als Verein einen Job noch irgendwo nebenher so besorgen können. Das sind wir bei einem anderen Thema. Da habe ich gesagt, klar, das kriegen wir hin. Was wir auch hatten dann für ihn. Er ist dann in Urlaub gefahren und dann hat sich sein Berater eingeschalten und mit diesem Einschalten nahm die Tragik seinen Lauf, sage ich jetzt mal so ein bisschen, weil es war einfach eine Katastrophe. Dem Berater, das wird auch der Kenan bestätigen. Da kamen dann ganz andere Beträge plötzlich, da kamen ganz andere Forderungen. Da kamen dann auch mal auch so vielleicht für die Zuhörer wieder Forderungen von einem Berater, dass er jetzt eine Provision haben will. Da habe ich aber ernsthaft gefragt, für was bitte jetzt eine Provision? Der Spieler hat bei uns einen Vertrag, wir sind auf den Spieler zugegangen, wollen gern verlängern, für was er jetzt eine Provision will. Wo ich dann irgendwann gesagt habe, nein, das mache ich nicht. Da hört es irgendwann auf. Der Cem ist jetzt aus dem Urlaub zurückgekommen am Wochenende, hat einen Trainer kontaktiert und ist aus allen Wolken gefallen. Er wusste von nichts. So, Das ist für uns natürlich dann, also ich finde es fast, also tragisch, ist vielleicht übertrieben, aber fast schon schlimm. Er darf, also wir haben gesagt, er trainiert es bei uns mit, dass er sich fit hält und wir gucken, was wir machen können. Vielleicht findet man noch einen Weg, dass er trotzdem bei uns bleibt. Aber da will ich jetzt nichts irgendwie festmachen oder schon im Vorfeld
abgeben. Damit raus, dass eigentlich der Etat für den Spielerkader erschöpft ist und
man jetzt aktueller Stand ist zu. Wenn jetzt noch was kommt seitens Sponsoren, wie auch immer, dann haben wir noch was. Das heißt aber nicht, dass wir das dann gleich wieder ausgeben, sondern man kann sich ja auch mal ein bisschen was im Back behalten, vielleicht für den Winter oder so.
So, wir haben ganz viele Fragen. Wir werden es auf jeden Fall nicht schaffen, die alle zu stellen. Zwei oder drei ganz kurze irgendwie. Eine stelle ich, dann darf der Dash weitermachen. Wie kam es, bitte auch eine kurze Antwort, wie kam es zum Abschied vom Publikumsliebling Kevin Knödle?
Trainerentscheidung, da war ich überhaupt nicht mit dem Boot. Er hat den Kontakt mit ihm gehabt. Er hat auch damals ihn geholt zu uns. Er hat einfach gesagt, er möchte da halt einen neuen, frischen, jungen Torhüter haben.
Punkt. Wann verlängert sich der Vertrag von Kenan Kocak?
Gespräche bin ich schon am sondieren. Aktuell, Fidi, gerade heute.
Gut, Fidi würde gerne wissen, der gute alte Fidi, den ich schon seit 15 Jahren kenne, erschreckenderweise ist er 60 geworden, der würde ganz gerne wissen, ob es für ihn Hoffnung gibt, dass er den SVB zumindest noch mal in Liga 2 sehen wird.
Ich will nur in Liga 3. Das
von mir aus auch das.
Also bitte den nächsten vor dem oder den nächsten Schritt dann vor dem, den wir jetzt eigentlich gehen sollten. Klar, ich will nicht in eine Glaskugel reingucken, so ähnlich ist es. Ich will auch die Mannschaft, die jetzt da zusammenkommt, nicht zu sehr schon unter Druck stellen. Ich mache das nicht. Das, was ich nur sehe, lässt mich eigentlich hoffen, dass wir... Das ist natürlich bitte keine Prophezeiung oder Wahrsagung, aber das lässt mich hoffen, dass wir das möglicherweise, wenn wir das so zusammenhalten können, und das müssen wir jetzt alles mal gucken, wie sich das auch entwickelt, wirklich mit dem Auge auf der nächsten Saison haben kann. Das, was ich jetzt schon sehe, also an den Spielern, die Qualität, das wird jetzt schon so zusammenspielen.
Oh Gott, das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Hey, nimm's zurück, sag, du hast es geirrt. Hey, oh Gott, jetzt explodieren sie wieder. Also er hat damit gemeint, dass er dieses eine Jahr...
Nein, ich bin halt Brücken selber überrascht.
Wenn man die halten kann, vielleicht im nächsten Jahr.
Ich bin sehr überrascht über das, was man da jetzt schon sieht.
Ja. So.
Ich will aber bitte keinen Druck oder irgendwas aufbauen auf die Spieler.
Da hast du keine Chance im Vorraum, die nehmen ich aus. Ja.
Eine ganz kurze Hetze noch, Dash, irgendwie, dann ist die Sendung leider auch schon vorbei.
Oh Gott, was soll ich machen? Was ist aus dem angekündigten Stadion und fest geworden? Gibt es eins?
Ja, haben wir ja vorhin kurz gehört.
Frankfurt. Ja, vielleicht, danke. Ja.
Und für das Dortmund-Spiel gibt es nochmal eine Werbeaktion?
Oder? Ja, da wird es noch was geben, aber das werden wir relativ kurz vor dem Spiel nochmal lancieren, dass da noch ein wirklich Zuschauer kommt.
Okay. Also so ganz, ganz kurze Hetze noch, das hast du so schnell die Frage runtergerattert.
Bitte nochmal, ich habe nicht gesagt, wir steigen übernächstes Jahr auf. Ja, nein.
Nee, du hast gesagt dieses Jahr.
Die Wahrscheinlichkeit.
Nein, du hast mit Mario Basler Gespräch geführt, einfach nur so, über Autos und so weiter, oder gab es da konkrete Anlass dazu?
Also es ist interessant, wie das schon wieder, von wem das überhaupt kommt.
Es gibt sehr viele Discos hier in der Gegend und da unterhält man sich dann
so. Der Disco, klar.
Also nichts.
Sehr interessant, da ist überhaupt nichts dran. Das war da ist jemand auf mich zugegangen und gesagt, du, lass uns da mal reden. Da kamen Sachen irgendwie auf den Tisch, wo ich gesagt habe, also ich habe gar nichts dazu gesagt. Ich habe gesagt, aber mit mir nicht so für mich gedacht. Kannst du vergessen.
So, Klaus, vielen Dank irgendwie
für
die ausführlichen Antworten. Die Sendung war echt verdammt kurz. Irgendwie.
Wahnsinn.
Wir bedanken uns auf jeden Fall. Die Termine für die Testspiele und für das Dortmund-Spiel und so weiter könnt ihr alle auf der Homepage des SV Waldhof nachlesen. Uns hört ihr wieder am ersten Mittwoch im August. Das könnt ihr auch irgendwo nachschauen, wann das ist. Am Mikrofon waren außer Klaus Haffner heute der Martin, der Dash
und der Ivo.
Und wir hören uns dann in circa 4 Wochen wieder. Bis dann. Ciao.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, gib das Spiel nicht aus der Hand.
Es kam ein großes Ereignis zu uns in Stadt und Land. Und plötzlich war der Fußball in dunkler Mächtehand. Ich scheiß auf euer Business, ich brüll's euch ins Gesicht. Denn unser Stadion wird eure Bühne nicht. Der Sport ist abgemeldet, es steht nur noch das Geld. Damit euer Event auf die Gewinnversprechen hält. Es stehen Emotionen, die werden ausgesperrt.
This is a Radio.
SV Waldheim-Mannhof, beim SV Mannheim-Waldhof, Waldhof-Mannheim.